Damit ist ja schon alles beantwortet und ziemlich langweilig. Das Ergebnis kennen wir schon. Welche Religion hat Recht? Ja, aber ob dieses kleine Theaterstück auch den Fakten standhält oder vielleicht nur so eine christlich-missionarische Sicht darstellt, ist was ganz anderes. Und zugegebenerweise, wenn es um dieses Thema geht, welche Religion hat Recht, in einer christlichen Kirche kann man das natürlich nicht von einem neutralen Standpunkt her beantworten. Logisch. Das wäre ja auch irgendwo lächerlich, würde ja wirklich komisch rüberkommen. Natürlich ist es immer so, dass aus einer gewissen Ecke heraus dieses Thema dann auch betrachtet wird, und wir auch die Antwort geben möchten auf die Frage, welche Religion hat Recht? Weiß nicht, jetzt habe ich den Klicker vergessen. Heute vergessen wir mal alles. Könnt ihr mal... Ja, wo gibt es einen Knipser? Okay, das ist er. Die Frage selber schon mal, welche Religion hat Recht, ist... vielleicht in der heutigen Zeit schon ein bisschen provokativ, denn sie schürt ja nicht unbedingt Harmonie, sondern eher so ein bisschen Konkurrenz, vielleicht sogar Feindschaft. Da gibt es viele Religionen, ein paar Hauptreligionen mit einer Menge Variationen. Und wir fragen, wer hat Recht? Und jetzt mal hier und am Ende. Es gab letztens, ich glaube im April sogar, wieder mal eine Sendung mit Maybrit Illner und das Stichwort war Christchurch und auch Sri Lanka. Und ja, da ging es so ein bisschen um das Thema. Ne? Ihr wisst, was sich mit diesen Stichworten verbindet. Dieser Amoklauf dort in Neuseeland, ein Rechtsradikaler in einer Moschee und er tötet viele wertvolle Menschen, viele Moslems. Und dann eben in Sri Lanka, wo mehrere Bomben hochgehen. Die IS meint, sie wäre es gewesen. Und islamistische Terroristen viele Menschen töteten, mehrere Kirchen zerstörten, Hotels, weit über 100 Menschen ihr Leben verloren haben. Und das war so irgendwo der Inhalt dieser Sendung. Und sie hat den Abend eröffnet mit der Frage, ob die Welt ein friedlicherer Ort wäre, wenn es keine Religion gäbe. Und das sagen ja auch viele Menschen. Ne? Wenn es keine Religion gäbe, gäbe es diesen Fanatismus nicht, auch die Kreuzzüge nicht. Möchte ich bezweifeln, aber das ist so die Meinung. Und die Religionen sind schuld daran, dass die Gemüter so heiß werden, dass es immer um das Absolute geht und man nichts neben sich stehen lassen kann. Sie fragte dann, ist Religion nur Opfer? Siehe die Anschläge, die Leute, die umgekommen sind. Ein fauler Vorwand im Kampf dieser Unkulturen oder selbst eine Ursache für Fanatismus und Gewalt? Ich persönlich würde sagen, ja, auf jeden Fall auch, ne? Wer die Weltgeschichte kennt und die Religionsgeschichten kennt, der weiß, dass oftmals religiöse Motive dahinter standen, wenn es zu Gewalt kam, Eroberungen und jede Menge Blutvergießen. Trotzdem, Religion ist unschlagbar. Der Mensch ist unheilbar religiös, weil er irgendwo etwas Jenseitiges sucht und irgendwo auch weiß, das hier, was ich anpacken kann, ist nicht alles. Aber so mit diesen Religionen, Islam, Hinduismus, Buddhismus, Christentum, Judentum und da hängt wirklich so viel dran, tun sich die Menschen schwer und sie basteln sich oft ihre eigene Religion zusammen, ne? Da ist dann für viele Menschen da so ein religiöser Supermarkt, ne? Und man schnappt sich den Wagen und fährt so durch diesen Supermarkt durch und lädt sich mal so ein, ne? Wovon man der Meinung ist, das könnte mir helfen, ne? Da kommt dann schon mal eine Butterstatue da rein. Und mal so die 10 Gebote auf einer Tafel packt man da auch rein. Und nochmal so ein Traumfänger und vielleicht noch ein Horoskop. Und irgendwo ein Kreuz kann auch nicht schaden. Und packt sich das so in seinen Einkaufswagen und bastelt sich so seine Religion zusammen. Am besten von allem ein bisschen was. Kann ja nicht schaden. Aber da entsteht irgendwas, was es nun wirklich nur in meinem Kopf gibt. Und vielleicht psychologisch ein bisschen vertröstet oder gut tun kann. Man möchte halt irgendwo auch in einer Zeit, wo man viel auswählen kann, und manchmal stresst das ja, ne? Welcher Telefonanbieter und wo, den Strom und was weiß ich alles. Man möchte aber irgendwo auch da nichts verpassen, ne? Und so auch im Religiösen. Also in der Landwirtschaft, wo ich herkomme, Bauer, da haben die immer gesagt, also als Landwirt braucht man mehrere Standbeine. Also am besten Schweine, Mastschweine. Aber wenn die mal nicht so preislich hoch liegen, dann ist gut, man hat auch noch Milchkühe und kann Milch verkaufen. Und wenn mal die Milch nicht so gut läuft, hat man ja die Schweine. Und wenn beides nicht gut läuft, meinetwegen die Hühner oder Kartoffelanbau. Also mal lieber zur Sicherheit mehrere Standbeine, das kann ja nicht schaden. Und je mehr man davon hat, also irgendwo wird wohl mal das Richtige dabei sein. Und so auch häufig, vielleicht auch heute, wenn es um Religion geht und um Glauben geht, wenn es um jenseitige Dinge geht, mal nichts verpassen, sicherheitshalber, ja, nochmal ein mehr in den Einkaufswagen reintun. Welche Religion hat Recht, interessiert viele auch nicht mehr so. Ich sage hier mal so eine Todesanzeige, das könnt ihr nicht lesen, deswegen habe ich mir das auch nochmal kopiert, wenn der Zettel nicht weggerutscht ist. Halt. Da. Hat jemand, also dieser Martin Keber, kenne ich gar nicht, er hat geschrieben, das ist der Text, ne? Eigentlich ist es völlig egal, ob du Allah, Jesus, Jah, Mohammed, Krishna, Gott, Buddha oder sonst wie heißt. Es fällt uns nur manchmal ziemlich schwer, deine Fügungen und Entscheidungen zu verstehen. Das ist so ein bisschen, was dabei rauskommt. Jetzt können wir sagen, das ist ja auch toll. Da kann es auch keine religiösen Konflikte mehr geben. Aber ob das die Wahrheit ist, ist ja nochmal eine andere und auch vielleicht doch wichtigere Frage. Dieses Denken, viele Wege führen nach Rom und so weiter, dieses Denken ist eigentlich eingeläutet worden in der Zeit des Humanismus und sehr prägend war einfach diese Ringparabel, die ihr vielleicht besser kennt wie ich. Also ich habe mir das nochmal extra aufgeschrieben, aber sie hat unser Abendland sehr geprägt. Und vieles von dem, was wir in Diskussionen mitbekommen, hat hier zum Teil seinen Ursprung, eine Parabel von Ephraim Lessing. Er selber lebte ja im 18. Jahrhundert, aber diese Parabel handelt vom 12. Jahrhundert, als es diese mächtigen Sultane gab im Islam. Und er erzählt so in dieser Parabel, dass es einen Sultan gab, der hieß Saladin, ein sehr brutaler Mann. Und er holte den Juden Nathan, den Weisen, zu sich. Das Ganze ist eine Parabel. Und stellte ihm die Frage, welcher Glaube ist Gott am angenehmsten? Und Nathan hat genau gewusst, wenn ich hier eine falsche Antwort gebe, dann kann ich meinen Kopf unterm Arm nach Hause tragen. Und dieser Nathan erzählt eine weise Geschichte, ähnlich wie in der Bibel Nathan dem David was erzählte, also weise, ne? Eine weise Geschichte und sagt, es war ein reicher Mann, der hatte 3 Söhne und nur einen Ring, den er vererben konnte. Und dieser Ring, wer den trägt, der ist vor Gott angenehm und dem geht die Himmelstür auf. Und dabei hatte er 3 Söhne und nur einen Ring und er konnte sich nicht entscheiden, welchem Sohn er nun diesen Ring vermachte oder vermachen würde und ließ von einem Goldschmied 3 oder von einem Schmuckschmied 3, also 2 weitere Ringe anfertigen, die genauso aussahen. Und als er dann starb, dieser reiche Mann, fanden auf einmal alle 3 Söhne einen Ring. Und dann ging der Streit los. Sie wussten, es ist nur ein Ring wirklich echt. Und sie stritten sich und sie konnten nicht rausfinden, wer nun den wirklich echten Ring bekommen hat. Bis sie vor dem Richter landeten. Und der Richter dann sagte, ja, man weiß nicht. Ne? Am Ende, vielleicht nach 1000 Jahren, dann wird sich rausstellen, welcher Ring der echte gewesen ist. Und er spielt da auf die 3 Religionen an, Ephraim, Lessing, Judentum, Islam und Christentum, diese 3 Buchreligionen, die alle ein monotheistisches Gottesverständnis haben. Es gibt nur einen Gott. Und wer nun Recht hat, welche Religion nun Recht hat, weiß man nicht, können wir nicht wissen. Aber am Ende wird es sich vielleicht mal rausstellen. Es gibt so viele Religionen, sie stehen oft gleichrangig nebeneinander. Ihr kennt vielleicht, das heißt, ich habe es eigentlich noch gar nicht gesehen, mal Ausschnitt, diese Serie Games of Thrones. Und da tauchen viele Religionen auf. Wenn man da mal genauer nachguckt. Und ich habe nur mal festgestellt, einmal ist da die Rede von die alten Götter des Waldes. Ist so die Hauptreligion in dieser Serie. Und da geht es um die Naturgötter und zurück zur Natur, zur Mutter Erde, all diese Dinge. Es ist von die 7 die Rede, wo man zu 7 Göttern beten kann, Menschen beten kann, ob zu einer alten Frau, zu einer jungen Frau, der Fremde, der Priester und so weiter. Es gibt der Gott des Lichts oder des Feuers. Es gibt der große Hengst und er hat die Welt anscheinend erschaffen. Und noch viele andere Götter und Religionen werden in dieser Serie präsentiert und tauchen immer wieder auf. Warum erzähle ich das? Unendlich oder unzählbar viele Menschen schauen das. Da gibt es viele Serien davon. Und es ist so, wie es so wie die Zeit ist. Und es prägt die Menschen in ihrem Verständnis, Religion und Gott. Letztendlich nicht viel anders wie bei Ephraim Lessing. Und wenn da noch der Pirat und Flottenkommandant da mal feststellt, ich habe schon die ganze Welt umsegelt und überall, wo ich hinkomme, reden die Leute vom einzig wahren Gott. Alle glauben, den Richtigen anzubeten. Also jeder, auch wir heute hier, sind der Überzeugung, unser Gott ist der einzig wahre Gott, unsere Religion, unser Glaube, der einzig wahre Glaube. Das Beste wäre, jeder anerkennt das weltweit und man hätte den Frieden. Dieses Denken steht dahinter, aber es führt nicht zum Ziel. Das Verständnis vieler Menschen, auch wenn man mal so ins Gespräch kommt, gleicht ein bisschen hier diese Darstellung, dass viele Menschen sagen, Mensch, Gott ist wie so ein großer Raum. Da steht Gott wie ein großer Raum und es gibt einfach verschiedene Türen, um zu Gott und in diesen Raum zu kommen. Und mal wegen sagt man hier, okay, du kannst durch Meditation zu Gott kommen. Du kannst mal wegen auch durch den Islam zu Gott kommen. Du kannst durch gute Werke zu Gott kommen. Naja, okay, und da hat Gott sich noch irgendwas überlegt. Du kannst auch durch das Kreuz, durch Jesus zu Gott kommen. Das ist so gängiges Verständnis. Also Hauptsache ist, du landest hier. Hauptsache ist, du bist da. Ob du jetzt dadurch gehst, durch Meditation zu Gott kommst oder ob du durch gute Werke zu Gott kommst oder es der Islam ist oder das Kreuz, das ist ja völlig egal. Das Ziel ist entscheidend. Nur ich frage mich von der Logik her, wenn diesen Gott gibt es so, glaube ich, gar nicht, ne? Aber wenn dieser Gott diese 3 Wege und noch unendlich viele Wege anbietet, damit der Mensch zu ihm kommen kann, wie dumm muss so ein Gott sein, noch einen Weg zu schaffen, der ihn, den geliebten Sohn, kostet? Da sagt man, so dumm kann man doch nicht sein. Also warum noch das hier, wenn ich durch Meditation zu Gott kommen kann, wenn ich durch gute Werke zu Gott kommen kann, wenn ich durch den Islam zu Gott kommen kann oder durch den Hinduismus oder was auch sonst alles oder irgendwelche heilenden Steine und esoterischen Praktiken, warum sagt Gott dann, okay, jetzt gibt's noch einen Weg und da habt ihr meinen Sohn und haut ihn ans Kreuz, da gibt es noch für ein paar Spinner einen weiteren Weg. Also einen solchen Vater kann man sich nicht vorstellen und einen solchen Gott kann es nicht geben. Und das zeigt für mich eigentlich schon, weil Jesus am Kreuz stirbt als Weg zu Gott, kann es diese Wege nicht geben. gäbe es diese Wege, was ist das für ein Gott, wenn er sagt, okay, nochmal einen Weg mehr dazu. Und der kostet mir mal ebenso meinen Sohn. Und der leidet mal ein bisschen und stirbt ein bisschen. Man hätte es auch durch Meditation machen können, aber machen wir es mal so. Welche Religion hat Recht? Ich würde ganz kurz mal eben die Religionen vor Augen führen mit jeweils einem Stichwort. Und ich hoffe, dass ihr nicht zu müde seid. Ich weiß ja nicht, ob ihr eine große Wanderung hinter euch habt heute. Oder vielleicht vorher noch, Religionen wollen immer Antwort geben auf 7 wesentliche Fragen des Menschen. Möchte ich nicht näher eingehen, aber dass ihr das einfach mal seht, das ist so der Hintergrund für Religionen auch. Was ist der Sinn meines Lebens, also wo komme ich her? Die Sache mit dem Tod, gibt es da eine Lösung? Warum überhaupt? Die Sache mit dem Leid, wozu gibt es überhaupt Leid? Wo kommt Leid her? Wie kann mein Leben gelingen? Was hat es mit Gott auf sich? Wer ist Gott? Was ist Wahrheit? Worauf kann ich mich gründen und verlassen? Und wie werde ich mit meiner Schuld fertig? Das sind eigentlich die 7 wesentlichen Fragen des Menschseins. Und die Antwort, die ich darauf suche, das ist meine Religion. Und wenn die Antwort auf alle 7 Fragen für dich heißt, und das kann man nachprüfen, Jesus, dann ist Jesus dein Glaube, dein Herr und dein Gott. Wenn die Antwort wäre Koran oder Meditation, dann hast du einen anderen Glauben, eine andere Religion. Ganz kurz mal so die Hauptreligionen. Der Hinduismus ist ja eine der ältesten Religionen, ein paar tausend Jahre vor Christi Geburt. Und das Schlagwort beim Hinduismus ist ja wirklich Reinkarnation. Es ist auch in der westlichen Welt ein bekannter Begriff geworden. Man streckt sich danach aus. Für den Inder und für den Hinduisten ist Reinkarnation ein Fluch, den er überwinden will. Die westliche Welt streckt sich danach aus, an Reinkarnation glauben zu können. Und Reinkarnation bedeutet, dass man immer wieder auf diese Welt geboren wird. In eine höhere Existenz, wenn man im vorigen Leben mehr Gutes wie Böses getan hat. In eine niedere Existenz, wenn man im vorigen Leben mehr Böses wie Gutes getan hat. Und das Karma ist wie so eine Waage und wiegt das ab. Und vielleicht gelingt es jemand über 100.000 Reinkarnationen, sich derart hochzuarbeiten, dass er dann am Ende doch erlöst ist. Das heißt, dass sein Atman, seine Seele ins Brahman, in die Weltseele eingeht wie ein Tropfen im Ozean und sich auflöst und doch da ist. Das ist die Sehnsucht und das Ziel des Hinduisten. Und die westliche Welt streckt sich danach aus und merkt gar nicht, dass sie sich nach einem Betrug und nach einem Fluch ausstrecken, den man überwinden will. Oder denken wir an den Buddhismus. Der in der Westen ist eine Art des Hinduismus, vielleicht 6. Jahrhundert vor Christi Geburt, so entstanden, in Indien auch. Gautama, der dann später Buddha hieß, er war der Sohn eines reichen Mannes, vielleicht sogar ein Prinz. Und er suchte wirklich den Weg der Erlösung und zuerst ging er diesen Weg im Reichtum, im Luxus, Frauen, Familie, alles Mögliche. Und er hat gemerkt, nein, das ist nicht der Weg, ne? Und dann ging er den Weg in der Askese, in der Entbehrung, in der Armut. Es gab auch so viele arme Menschen, merkte, das ist es auch nicht. Und resigniert von diesen beiden Wegen setzte er sich unter einem Baum über 20 Tage und er meditierte und Gautama bekam die Erleuchtung und seitdem heißt er Buddha, der Erleuchtete. Und dort wurde ihm dann offenbart die 4 Wahrheiten. Erstens, Leben ist Leiden, ne? Dann zweitens, Leiden kommt vom Begehren. Drittens, Begehren kann ausgelöscht werden. Viertens, durch den 8-teiligen Pfad. Und dieser 8-teilige Pfad ist die ganze Übung von Yoga und Buddhismus. Da geht es immer um Versenken, um vielleicht in Kontakt zu kommen mit der göttlichen Energie in mir und mit der göttlichen Energie des Kosmos, um irgendwo eine Erleuchtung zu finden und im Zustand des Nirvanas zu landen, dieser Glückseligkeit, die mal länger und kürzer anhalten kann. Aber deswegen, Buddhismus, Verzicht Versenkung und die westliche Welt streckt sich danach aus und lässt den christlichen Glauben zurück, weil Gott ist in mir und Gott ist im Kosmos und Gott ist keine Person, vor der ich Verantwortung trage und Beziehung pflege, sondern Gott ist ein großes S, eine Energie, an die ich mich andocken möchte durch Meditation und durch das, was Buddhismus lehrt. Und gut, Islam ist die Religion, die uns weniger fremd ist vom Denken her. Ne? Ist eine Buchreligion, gut, der Hinduismus zum Teil auch. Islam selber heißt ja Beugung, Moslem beugen, der sich unterwirft, der sich beugt vor dem allmächtigen Gott und anerkennt, Allah ist der einzige Gott. Und da gibt es diese Übungen des Islams, das Gebet, das Bekenntnis, Almosen geben oder auch Ramadan und einmal am besten dann irgendwie im Leben auch mal Richtung Mekka, um ein guter Moslem zu sein und irgendwie dann doch mal ins Paradies zu kommen. Ihr merkt, wenn hier ein richtiger Moslem unter uns ist, der wird sagen, ja, was redet denn der da für ein Zeug da vorne? Ne? Das ist ja so viel und er sagt so ein bisschen, also hoppla. Ne? Aber okay, ich will nur so einen entscheidenden Punkt zeigen. Ne? Hinduismus, dieser Fluch der Reinkarnation, Buddhismus, wenn du Buddhist werden willst, dann ist Verzicht, Verzicht, Verzicht. Begehren muss ausgelöscht werden. Islam, du musst dich beugen, du musst gar nichts verstehen, du musst dich beugen, du musst dich unterwerfen und irgendwann soll die Welt sich unterwerfen, ob mit oder ohne Schwert. Und Christentum hat einen zentralen Begriff, man könnte auch sagen Jesus Christus, aber ich will es mal so definieren, erstmal etwas, was es eben in den anderen Religionen nicht gibt, das ist Gnade. Und durch Gnade geht es um das ewige Leben. Ich möchte mal einen weiteren Ding hier zeigen. Ich zeige den wesentlichen Unterschied auch zwischen, wenn ich hier mal sage, Religionen und hier vielleicht mal, ich sage einfach mal Glaube. Ne? Man könnte auch Evangelium sagen, für das Christliche steht. Ne? Und dieses ist so ein Zeichen für Gott, das sind wir Menschen. Und Religion bedeutet immer, der Weg vom Menschen, wenn man hier eine Treppe hat, ne, bedeutet immer der Weg vom Menschen zu Gott. Da gibt es Meditation, gute Werke, Pilgerwege sind ja wieder sehr modern, Gebote halten, tausend Sachen. Ne? Es gibt auch die christliche Religion. Ne? Das Christentum ist ja auch Religion. Uns geht es um den christlichen Glauben letztendlich, ne? Es ist immer der Weg, der Mensch hat etwas zu tun, ne? Tun, um letztendlich bei Gott in Gnaden zu sein, um zu Gott zu kommen, um am Ende, wie wir sagen, in den Himmel zu kommen. Und bei dem Glauben ist es halt, gibt es auch mal wegen eine Treppe, ne? Wenn man es mal so will, aber es ist genau andersrum. Ne? Da ist nicht der Mensch, der sich zu Gott emporarbeiten muss ein Leben lang, sondern da ist es Gott selber, der etwas tut, der zu uns kommt. Jesus Christus ist Mensch geworden, er ist zu uns gekommen, das gibt es in keiner Religion, Gott selber. Und Jesus hat alles für uns getan, deswegen machen wir hier nochmal zwei Buchstaben dazu. Ne? Und das ist ein Riesenunterschied, ob tun oder ob getan. Hier, Jesus hat alles für uns getan, damit wir Gott gehören. Gott ist zu uns gekommen, der Niedergekommene oder der sich Erniedrigende, der herabgekommene Gott. Und das hier ist Religion. Und da leben die meisten Menschen drin. Es gibt viele Menschen, die nennen sich Christen oder zum Christentum dazugehörig, aber sie leben Religion. Und es ist kein ganz großer Unterschied zu anderen Religionen, inhaltlich ein bisschen anders gefüllt, aber die Art und Weise ist das Gleiche. Und demgegenüber der christliche Glaube, es ist getan, Jesus sagt am Kreuz, es ist vollbracht. Und Gott ist zu uns gekommen und wir müssen hier nicht zu Gott kommen und Gott wirklich hier uns erarbeiten. Es sind drei Begriffe, die den christlichen Glauben im Unterschied zur Religion ausmacht. Der erste Begriff ist schon aufgetaucht, Gnade. Noch einmal, das gibt es in keiner Religion. Da muss ich tun und erarbeiten. Im Glauben an Jesus Christus und bei dem lebendigen Gott in der Bibel ist das Entscheidende die Gnade. Die Vergebung, sie wird mir geschenkt. Das ewige Leben, es wird mir geschenkt. Der Himmel, er wird mir geschenkt. Das neue Leben, es wird mir geschenkt. Und das Einzige, was ich zu tun habe, ist ein Geschenk annehmen. Jetzt könnte man sagen, das ist auch tun. Naja gut, dann werden wir kleinlich. Ne? Wir sollten es nur annehmen. Das, was für uns getan ist. Und das ist Gnade. Das Wort Grazia kommt daher. Ne? Gratis, so. Ne? Kriegt man doch obendrein, hat man nicht bezahlt, kriegt man geschenkt. Und anders ist das mit Gott und mit Jesus nicht zu kriegen. Das gibt es nur geschenkt. Aber der stolze Mensch, er wendet sich lieber der Religion zu, weil er sagt, da kann ich mir das ein bisschen verdienen. Aber es führt nie zum Ziel. Religionen sind immer Selbsterlösung. Und der christliche Glaube ist Gnade, Erlösung durch Jesus Christus. Das gibt es wirklich auf dieser Welt nicht. Da könnt ihr wirklich die Länder und Kulturen, da könnt ihr die Religionen abklappern. Es gibt keine Religion, wo man den Himmel geschenkt bekommt. Es gibt keine Religion, wo man die Vergebung geschenkt bekommt. Man muss Räder drehen, und man muss beichten bis zum geht nicht mehr und so weiter und so fort. Nur bei Jesus Christus im christlichen Glauben gibt es alles umsonst. Wirklich. Toll. Das Zweite, beim christlichen Glauben geht es um eine persönliche Beziehung zu Gott. Gott ist eine Person, er ist ein Du, er ist ein Gegenüber mit einem Herzen voll Liebe, mit einem Willen, mit Tun und alles. Und ich kann in Beziehung zu Gott kommen, ich kann mit ihm reden, von Du zu Du. Und durch sein Wort spricht er zu mir und ich weiß, dass er bei mir ist. In Religionen, zumindest im Buddhismus, auch im Hinduismus, auch in chinesischen Religionen ist es ein großes S, eine Energie, eine Kraft, eine Überzeugung oder der Kosmos oder die Natur, wo man mit in Kontakt kommen möchte. Aber kein persönlicher Gott, der ein Herz hat mit Liebe. Ein S kann nicht lieben. Ein Prinzip kann nicht lieben. Die Natur kann nicht lieben. Der Kosmos kann nicht lieben. Aber der biblische Gott in Jesus Christus kann lieben, weil er Person ist und weil er dich und mich einlädt, in die Beziehung einzutreten. Das ist ein großer Unterschied und es ist einmalig in der Bibel. Und das Dritte ist Gewissheit. Und ich wollte jetzt an dieser Stelle eigentlich einen Freund von mir interviewen, den Andrew, und er war aber in Bamberg, naja gut. Und wir haben telefoniert, während ich jetzt zu Fuß hergelaufen bin heute. Und ich habe gesagt, also Andrew kommt aus Indien, lebt einige Jahre schon in Deutschland. Er ist Christ, aber er kennt natürlich Indien und den Hinduismus perfekt und aus erster Hand. Und ich habe zum Andrew gesagt, Andrew, was ist das Besondere am christlichen Glauben? Warum sollte ein Hindu Christ werden? Und es strömte aus ihm heraus. Und ich habe mich also man hat ja auch gerne Recht im Leben, ne? Aber ich habe mich so gefreut, dass er eigentlich genau die Dinge genannt hat, die ich genannt habe. Also zur persönlichen Beziehung kam er nicht mehr, wieder unterwegs beim Laufen. Aber genau dieses, das Geschenk der Gnade, sagt er. Er sagt, das gibt's im Hinduismus nicht. Die Leute machen sich kaputt, religiös. Man muss ja immer tun. Das hat er gesagt, also das Geschenk der Gnade und Erlösung durch Jesus und die Gewissheit. Ich habe gesagt, boah, das ist es wirklich. Weil wenn es auf mein religiöses Tun ankommt, weiß ich nie, ob es genug ist. Nie. Es ist wahrscheinlich nie genug. Und was kommt dabei raus? Ich habe keine Gewissheit. Ich habe keinen Frieden und keine Kraft. Aber wenn es darum geht, dass es für mich getan wurde und es ein Geschenk ist, da bekomme ich Gewissheit, Gewissheit des Glaubens. Das wiederum gibt es nicht im Judentum, gibt es nicht im Islam, Hinduismus, Buddhismus, Naturreligion, Esoterik. Es gibt nirgendwo Gewissheit. Die Religion, auch so als die katholische Kirche im Mittelalter noch so richtig in Dogmen festgeschraubt war, mehr wie heute, haben selbst dort Katholiken gesagt oder der Papst, wer sich seines Heils gewiss ist, sei verflucht. Weil wie willst du zu jemandem, der sagt, hey, ich gehöre Gott, ich habe Frieden mit Gott, es ist alles beglichen, ich freue mich so darüber, wie willst du dem sagen, jetzt lass mal deine Münze im Kasten klingeln, damit deine Seele irgendwann in den Himmel springt. Der sagt so, habe ich gar nicht nötig, ne? Meine Seele kommt so in den Himmel, ich gehöre so Gott, ne? Es ist mir geschenkt. Und deswegen stimmt dieser Satz, ne? Alles, das alles kann Religion nicht bieten, im Gegenteil, sie lebt vom Gegenteiligen. Sie lebt von der Ungewissheit. Deswegen kann ich schon verstehen, dass im religiösen Zeitalter dieser Satz gesagt wurde, wer sich seines Heils gewiss ist, sei verflucht. Das ganze Christentum-Konstrukt wäre daran zusammengebrochen, durch die Heilsgewissheit. Und da muss man, werde ich mal sagen, als Martin Luther das Evangelium entdeckte, als ein Geschenk, ohne unsere guten Werke und Leistung, und er die Gewissheit bekam, bei Gott recht zu sein, durch Gnade, war das für ihn der Durchbruch zur Freude und auch zur Schaffenskraft. Welche Religion hat Recht? Also ich will mich da eigentlich gar nicht dafür verkämpfen, weil wenn ich von 3 Suppen esse und die eine schmeckt so super, dann kann ich eigentlich nur sagen, Leute, ich muss mich da gar nicht für verkämpfen, weil ich sage einfach, die schmeckt so super im Vergleich zu den anderen. Das Einzige, was ich sagen kann, du, probier sie mal durch. Ja? Oder iss mal von dieser schönen Suppe. Wer es geschmeckt hat, der kennt die Antwort auf die Frage, welche Religion hat Recht. Man weiß es nicht. Solange wir auf Erden leben, haben sie alle vielleicht recht. Hauptsache, man bemüht sich innerhalb der Religion schön richtig. Oder ist es doch mehr so, Pferd, Elefant, erkennt sich jemand wieder? Nee, ne? Und noch ein Eisbär. Wenn wir uns mit den Religionen beschäftigen, und ich habe ja nur 3-4 Stichpunkte gesagt, dann merken wir, das sind nicht 3 Gleichringe, wo kommen wir denn dahin? Ja, dann müsste ja blind sein. Sondern es ist so unterschiedlich wie Pferd, Elefant und Eisbär. Okay, es sind alles 3 Tiere, aber sie sind völlig unterschiedlich. Sie leben auch an unterschiedlichen Orten. Und so ist es mit den Religionen. Und ich kann nicht sagen, die sind alle gleich. Oder sie haben alle recht. Der Dalai Lama, also da sind manchmal die anderen Religionen vernünftiger als manchmal die christliche Religion selbst oder der christliche Glaube. Also in einem Dialog mit einer Gruppe von Christen betonte der Dalai Lama aus seiner Sicht den wesentlichen Unterschied zwischen Buddhismus und Christentum. Er hat diesen tibetischen Buddhismus, Dalai Lama wird wie ein Gott verehrt, ne? Vor allem auch in der westlichen Welt, indem er wiederholt klar machte, dass der Buddhismus keinen Schöpfergott und persönlichen Erlöser kennt. Eine Kernaussage des Christentums ist die Selbstoffenbarung des biblischen Schöpfergottes. Und im Neuen Testament die große Schilderung und Verkündigung des Erlösers Jesus Christus. Da sagt der Dalai Lama, also ups, das ist ja der größte Schwachsinn zu sagen, das ist gleich, als wäre ein Elefant ein Pferd. Er sagt, wir im Buddhismus haben keinen Schöpfergott, der die Welt erschaffen hat. Wir haben keinen Erlöser. Überlegt mal eine solche Aussage. Der oberste Vertreter des tibetischen Buddhismus, dem alle Welt hinterherläuft, kann man bald sagen, er sagt, wir haben keinen Schöpfer und er sagt, wir haben keinen Erlöser. Ganz ehrlich gesagt, ich will niemanden schlecht machen, aber auf solch eine Religion hätte ich keinen Bock, ehrlich gesagt. Die Bibel und der christliche Glaube sagt, ja, wir haben einen Schöpfer, der uns das Leben gegeben hat und die Welt erschaffen hat. Und die Bibel und der christliche Glaube sagen, wir haben einen Erlöser, der hat sogar einen Namen, Jesus Christus, der uns alles schenkt. Also ich will keinen Streit entfachen in dieser Welt, aber man kann es nicht dabei lassen, sagen, Mensch, ist egal welcher Glaube, egal durch welche Tür ich gehe, Hauptsache man kommt bei Gott an. Es stimmt nicht. Dieser eine Weg mit dem Kreuz, an dem Jesus gestorben ist, ist der einzige Weg. Jesus selber sagte im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 4, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es ist der lebendige Gott, außer durch mich. Entweder Jesus war ein totaler Spinner, ein Größenwahnsinniger, noch schlimmer als bei Nero, oder er war Gottes Sohn. Was anderes kriegst du nicht hin. Im Grunde genommen müsstest du heute rausgehen und müsstest sagen, also Jesus ist der durchgedrehteste, verrückteste, der gelebt hat. Oder du müsstest rausgehen und sagen, nein, Jesus ist Gottes Sohn. Das, was dazwischen, naja, ist nicht so ganz logisch. Und das ist meine Entscheidung, die ich treffe. Die Bibel ist voll davon, wenn ich an Apostelgeschichte 4 erinnern darf, wo die Apostel sagen, Jesus Christus und sonst niemand kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden könnten. Keinen anderen Namen als der Name Jesus Christus, durch den wir gerettet werden können. Und nicht nur für die galiläischen Berge oder für die Germanen oder Europa, sondern auf der ganzen Welt. Das ist Südamerika, das ist Asien, Japan, China, Indien, Brasilien, alles, die ganze Welt. Es gilt für alle. Gott hat nicht verschiedene Wege, entsprechend wie man kulturell drauf ist, erschaffen. Sondern hier wirklich ein Absolutheitsanspruch, nicht um uns zu ärgern, sondern um uns zu retten. Und deswegen sind immer wieder Menschen losgezogen. Zum Teil haben sie ihr Leben riskiert, ihre Heimat zurückgelassen, um anderen zu sagen, hey, da gibt es einen lebendigen Gott, der ist gnädig. Da gibt es einen lebendigen Gott, da bekommst du Gewissheit. Da ist ein lebendiger Gott, der lädt dich ein, in die Beziehung mit Gott einzutreten, von du zu du. Psalm 40, und damit komme ich zum Schluss. Wir haben ja hier dieses Theaterstückchen gesehen von Antje und Dennis. Und das ist eigentlich auch recht bekannt. Ihr kennt das vielleicht auch. Es beruht auf diesem Psalm 40. Und da heißt, da betet der Psalmbeter. Zuerst sagt er zu Gott oder über Gott, er zog mich aus der grausigen Grube aus lauter Schmutz und Schlamm. Da drückt er in einem Bild aus, was Gott für ihn getan hat. Gott hat ihn aus der Sinnlosigkeit, aus der Hoffnungslosigkeit, aus der Traurigkeit, aus dem Schmerz, aus der Schuld und aus der Sünde seines Lebens, Gott hat ihn da rausgezogen. Er hat gehört, als er gerufen hat, Herr, erbarme dich über mich. Erbarme dich meiner. Und so bekennt er das. Ne? Und da ist Gott heute genau derselbe. Das heißt mal in der Bibel, wer den Namen des Herrn anruft, ganz ehrlich im Gebet, Herr Jesus, rette mich. Oder wie der Schächer am Kreuz, Herr, denke an mich, wenn du in dein Paradies kommst. Und wo Jesus dann sagte, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Den zieht er aus der Grube heraus. Dem vergibt er und nimmt an. Nur ein Gebet, ein ehrliches Gebet. Wenn du Jesus noch nicht gehörst, wenn du noch keine Gewissheit hast über die Vergebung deiner Sünden und über die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, heute ist ein toller Tag. Nicht nur, weil die Sonne scheint, sondern weil du ganze Sache machen kannst. Ob du schon jahrelang was von Gott hörst oder alles fremd ist für dich. Nur ein Gebet weit ist Jesus entfernt. Rufe mich an in der Not, heißt es auch. Psalm 50. Und ich werde dich erretten und du wirst mich preisen. Wir müssen da nichts tun. Es ist getan. Und deswegen kann sich auch kein Mensch entschuldigen. Und dann fährt er fort und sagt, und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Diese Grube hat so lahmgelegt. Vielleicht waren da auch Süchte mit dabei. Diese Grube hat das Leben so kaputt gemacht, dass es nicht mehr gelingen konnte, das Leben. Und Jesus, er rettet nicht nur, er vergibt nicht nur, sondern er ermöglicht neues Leben, dass du mit ihm durchs Leben gehen kannst. und feste Schritte machen kannst. Und dieses Fundament ist er selbst, wie Paulus mal schreibt, ein anderes Fundament kann keiner legen als das, welches gelegt ist, nämlich Jesus Christus. Es geht weiter mit diesem Gott. Und dann sogar das, ne? Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Ich weiß nicht, welches Lebenslied du hast oder wie du so durch den Tag gehst, ob das ein Klagelied ist, ein lebenstrauriges, verdrossenes, resignierendes Lied oder ob du ein frohes Loblied singen kannst in deinem Herzen, weil Gott dich aus der Grube gezogen hat, weil er dir ein gutes Fundament gegeben hat, weil er dein Vater geworden ist in Jesus Christus, weil er bei dir ist, weil er mit dir geht, heute, morgen und in alle Ewigkeit, weil er alle Fragen beantwortet hat für dich und du ihm vertrauen darfst. Und dein Herz wird hell und dein Herz wird fröhlich und es bleibt immer wieder fröhlich, selbst wenn Dinge passieren im Leben, die nicht so angenehm sind. Aber das ist großartig. Und das steckt hinter diesem Anspiel und das steht in der Bibel. Und das können wir auf unser Leben beziehen und auf das, was Gott durch Jesus getan hat. Er zog mich und ich würde dir das so gönnen, dass du das von ganzem Herzen wirklich mitbeten kannst. Echt. Ja, wenn du das sagen kannst, er, nämlich Gott, zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und er stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied, ein Lied Gott zu loben, weil er mein Freund geworden ist. Er hat mir ein neues Lied in den Mund gegeben, zu loben unserem Gott. Und was, wie ansteckend wird das für die Menschen, die mit dir in der Familie leben? Wie ansteckend wird das für die Menschen, die mit dir zur Schule gehen oder zur Arbeit gehen? Was darf aus deinem Leben ausstrahlen, wenn Christus die Mitte ist und wenn er immer wieder durchleuchtet, weil ich von ihm her lebe? Das gibt es in keiner Religion. Die Religion macht ihre Leute kaputt. Und im Grunde genommen innerlich läuft man so durch die Gegend und es reicht nicht. Es reicht nicht. Aber Gott, Jesus Christus, erhebt unser Haupt zu einem neuen Leben, weil alles geschenkt ist, weil es Gnade ist. Und ich muss das nur annehmen und darf mich freuen. Noch mehr wie ein Kind zu Weihnachten, das über die Maßen beschenkt wird. Ich möchte mit uns beten. Herr, ich muss eigentlich gar nicht dafür kämpfen, wer Recht hat, sondern das sagen, was du selbst sagst, kommt her und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Wie der Psalmbeter es erlebt hat, lädst du uns ein, es auch zu erleben und bei dir Gnade zu finden. Um bei dir in Gemeinschaft mit Gott zu treten, unserem himmlischen Vater, und um endlich Gewissheit und Frieden zu bekommen durch das, was du getan hast. Ich bitte für jeden Einzelnen hier heute, dass niemand so nach Hause geht, wie er gekommen ist. Ich bitte besonders für die unter uns, Herr, die dich persönlich nicht kennen, die auf der Suche sind oder sich vielleicht auch verlaufen haben. Bitte für die, Herr, die in der Grube stecken, Herr, dass du schenkst, dass Umkehr geschieht, Umkehr zum Leben, dass du offene Herzen und Hände gibst für das, was du zu schenken hast. Denn du möchtest nicht, dass jemand in die Irre geht oder in der Finsternis der Religionen sein Leben fristet. Amen.